Hallo Leute, willkommen zu einer richtig vollgepackten Sendung und wir haben eine bunte Mischung.
Eine komplett bunte Mischung mit einiges an GR4 natürlich, Loka Studio.
Genau, gute und schlechte Nachrichten, ein bisschen Tracking Protection und einem Gewinnspiel.
Also jetzt zuhören und mitmachen.
Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo liebe Leute, willkommen zur Hammer-News-Folge für den November 2022. Hier am einen Ende der Leitung sitzt wie immer Markus Bersch und am anderen sitzt wie immer der liebe
Michael Janssen. Vielen Dank für deine netten Worte, dass ich ein Lieber bin. Das ist schön. Auch wenn wir heute zweimal aufzeichnen. Also nicht heute, sondern ist unser zweiter Anlauf. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Unsere erste Folge, die haben wir, glaube ich, 4, 5 Mal aufgenommen. Erinnerst du dich?
Die Folge 0, genau.
Ja, das hatte sehr an. Aber diesmal hatten wir einmal technische Probleme bei mir auf meiner Seite. Darum nehmen wir den Anfang nochmal neu auf. Deshalb für euch ganz frische News.
Genau, wie man so schön sagt, for what it's worth. Wir werden sehen, ob die besser oder schlechter wird. Es gibt ein paar Sachen, die können wir vielleicht ein bisschen kürzer halten, dann kommen wir schneller durch. Es soll ja eine normale News-Folge werden. Nichtsdestotrotz haben wir aber ein paar Sachen noch zu vermelden. Am wichtigsten eigentlich für euch ist, dass wir ein Gewinnspiel haben für euch. Weil wir möchten auch, dass ihr etwas für uns tut. Was steckt dahinter? Wir trudeln auf Folge 100 zu und so oder so hatten wir sowieso mal vor, eine FAQ-Folge zu machen. Vielleicht kriegen wir beides unter einen Hut. Für eine FAQ-Folge brauchen wir aber eben auch tatsächlich Fragen von euch, damit wir was zu beantworten haben. Und die hätten wir gerne von euch. Fragen zum Thema Analytics, Google Analytics, irgendwas anderes Analytics, Tag Management, all diesen Kram, um den es hier geht. Und ihr könntet uns die per E-Mail an podcast@analytrix.de senden zum Beispiel oder auf allen beliebigen anderen Wegen. Jetzt küdet aber. Jeder, der uns eine Frage einsendet, kriegt damit ein Los. Jeder, der uns eine Frage einsendet, sogar als Audiokommentar, damit wir das mit in die Sendung nehmen können, kriegt sogar zwei Lose. Und zu gewinnen gibt es Hardware und Software von PIVIC Pro. Heißt, wir haben Hoodies und T-Shirts und so ein bisschen anderer Kram, der nicht verraten wird, der jeweils zusammen in zweimal den Größen L und zweimal den Größen M uns zur Verfügung steht für euch. Hier zum Versand bereit, in schönen kleinen schnuckligen Paketen und die möchten wir an euch schicken, aber dazu müsst ihr uns die Fragen schicken.
Ja, schickt uns also zahlreiche Fragen, wie ihr wollt, in welchem Format auch immer, am liebsten natürlich Audio, kriegt ihr schon hin, sei es über welche Kanäle auch immer. Okay. Das ist
genau.
Spannend.
Also, wir glauben an euch.
Wir glauben an euch. Und Markus, ich glaube an dich und du hast gewonnen. Du hast tatsächlich beim Analytics Pioneers Award hast du gewonnen in der Kategorie Blog. Deshalb von hier aus herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis, der dir sehr ähnlich sieht.
Dankeschön, genau. Der steht jetzt auch immer hinter mir. Das heißt, in den nächsten Videos wird er bestimmt auch zu sehen sein. Oder mit
Welcher Maßstab ist das?
Bitte was?
Welcher Maßstab?
Maßstab weiß ich nicht. Ganz
ehrlich. Weil das ist nämlich ein kleiner Markus, ist das.
Genau, mit Wackelkopf.
Ja.
1:20?
Ich habe kein
Thema, kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal zurück, weil es gibt dazu dann auch ein Training. Aber damit wir hier rauskommen aus dem Housekeeping,
erst noch Nein. Also du bist nicht der einzige Gewinner. Wir können auch nochmal kurz von hier aus dann Timo Dechow nochmal herzlichen Glückwunsch sagen zum Analytics Pioneers Award, der mit dir auf dem Treppchen startet im Bereich Video.
Ganz genau.
Das hast du fürs nächste Jahr wahrscheinlich vorgenommen mit deinen Videos, dass du dann da hier Pionier wirst.
Schauen wir mal.
Und dann noch Podcast Wiebke Reuter und Mona Wrobel für die Podcast-Folge rund um Cookies und den neuen TTDSG. Das heißt, neben dir auf dem Treppchen. Das wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen.
Genau, nee, auch ganz vollkommen richtig. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch von uns von dieser Stelle aus. Und als Podcast könnten wir ja theoretisch auch mal da was gewinnen wollen. Ja. Schauen wir mal, müssen wir halt eine gute Folge machen. Ja. Wahrscheinlich keine News-Folge, die ist wahrscheinlich nicht bahnbrechend genug.
Vielleicht
aber vielleicht schaffen wir es ja mal
längste,
des Monats.
Vielleicht die längste News-Folge überhaupt.
Das könnte heute vielleicht passieren.
Nein, das glaube ich nicht. Du musst auch noch gleich weg.
Nee, muss ich nicht. Hab ich abgesagt.
Ach so,
ich wollte
okay.
Mich nicht so stressen.
Okay.
Ja. Nein, es gibt auch einen Vortrag und es ist dann unfair, wenn dann Stuhl frei bleibt. Weil den würde ich sowieso nicht schaffen. Ja, dann habe ich noch ein Thema, da haben wir bei unserer ersten versuchten Aufnahme noch versucht zu diskutieren, ob es News ist oder nicht, aber ich habe es nicht in die News genommen, weil es einfach, es ist auch nicht wirklich eine echte Neuigkeit.
Mein Finger hat gejuckt. Mein Finger, vorhin habe ich es noch fast rüberschieben wollten in die News.
Für mich ist es einfach noch was Besonderes, für euch eigentlich wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ihr nutzt den E-Tracker und habt nicht mitbekommen, dass der E-Tracker jetzt hingeht, finally, würde ich sagen, und einen Do-Not-Track-Header nicht zum Anlass nimmt, nicht zu tracken.
Und alle unsere Hörer wissen ja, dass Do-Not-Track nie dafür gedacht war, Webanalyse zu verhindern, sondern nur das domainübergreifende Tracking, wie du ja schon mal einen Blogbeitrag dazu, glaube ich, auch hattest.
Ja, ich habe da 2016 mal was zu geschrieben. Ja. Dann hatte ich auch im 2016 auf der Demexco, meine ich, mich erinnern zu können, wenn das noch Demexco war, oder war das schon, war das die erste Demexco oder gab es dann noch die UMD? Weiß ich nicht.
Nee, die UMD, die ist älter.
Jedenfalls habe ich da diskutiert mit Kollegen beim E-Tracker-Stand und auch auf anderen Kanälen habe ich es versucht, aber man wollte mich nicht hören. So, und jetzt ist es tatsächlich passiert, insofern späte Genugtuung für mich. Deswegen wollte ich es einfach gesagt haben. Nee.
2008 war OMD übrigens zu Ende.
Ja, stimmt, genau. Ja, doch, schon ein bisschen länger.
Habe ich gerade nachgedacht. Für diejenigen, die damals noch mal bei der OMD waren.
Ja, vor es gab eine Zeit vor der Demexco.
Ja.
Ein Leben vor der Demexco.
Dann hast du noch Housekeeping-News, warum es ein Housekeeping ist.
Ja, weil ich keinen Beitrag dazu gefunden habe, außer halt die Änderungsliste halt vom Google Tag Manager. Der Server-Side Google Tag Manager auf Cloud Run kann jetzt auch Kompression.
Was heißt ein Cloud Run?
Cloud Run ist die alternative Möglichkeit und wahrscheinlich auch die effektivere Möglichkeit, den Server-Side Google Tag Manager zu betreiben, im Gegensatz zu App Engine, wo das normalerweise drauf
ist. Ja, warum besser?
Ich glaube, habe so den Eindruck, bei allem, was ich so sehe und höre, habe da nicht so viele Setups, wo ich mich selber dann mit dem Backend auseinandersetzen kann und kann mir das Monitoring anschauen. Aber am Ende des Tages ist wichtig, dass wahrscheinlich weniger Kosten zustande kommen.
Ja, aber skaliert das Ding? Weil das ist ja, die App Engine kann ja skalieren problemlos.
Ja, Cloud Run skaliert auch.
Okay.
Der Ansatz ist ein anderer, dass die ganze Kram drumherum ist was anderes, aber es ist genauso containerisierbar und schnicki schnacki schnuck ist einfach nur ein alternativer Weg. Ich weiß auch nicht, warum Google da zwei von hat. Wahrscheinlich haben sie eins erfunden und das andere gekauft, wie immer. Und jetzt ist das Cloud Run. Genauso wie, haben wir auch schon drüber gesprochen, Cloud Functions irgendwann jetzt eben dann dieser Version 2.0 auf Cloud Run umgestellt wurden. Es gab wahrscheinlich auch da einen Grund, warum die jetzt nicht mehr auf App Engine laufen.
Ja.
Punkt. So.
Ich hatte dazu auch die Tage noch einen Blogbeitrag gefunden, wo eine Tabelle drauf war, was, wie und warum und so.
Was, wie und warum? Also wann man Cloud Run nehmen sollte? Also nimm Cloud Run wenn oder sowas?
Ja, ja.
So ein Entscheidungsdiagramm, das wäre ja toll. Wenn wir das noch finden, packen wir das hier noch mit rein.
Zumindest so eine Tabelle, was, also ja, was billiger ist oder, ja, werden wir nachreichen vielleicht oder auch nicht. Oder beim nächsten Mal dann auf jeden Fall ins Housekeeping packen.
Oder wenn du es hast, dann in die Kommentare. Machen wir Fundstücke?
Ja, machen wir Fundstücke.
Machen wir Fundstücke. So, das erste, vielleicht auch die Genugtuung für den einen oder anderen, oder vielleicht hat auch jemand eine Wette abgeschlossen, dass Google Analytics, Universal Analytics seine Deadline nicht halten kann und deswegen vielleicht oder vielleicht auch nicht verlängert wird. Zumindest für Google Analytics 360 ist das jetzt wahr geworden. Das heißt, die Deadline hat sich da verschoben, weil das neue geile Ding noch nicht so geil ist wie das alte geile Ding.
Ja, aber das verkünden die dann, wenn alle voll im Umstellungsprozess sind und eigentlich schon möglichst fertig sein wollten und Budgets hin und her geschoben, vorgezogen haben und so. Und dann kommt das, finde ich, ein bisschen peinlich, würde ich sagen.
Wie viele andere Sachen, ja, ist auch das peinlich, gebe ich dir recht. Aber es ist, wie es ist. Die Meldung dazu verlinken wir euch.
In den Shownotes unter termfrequenz.de im Bereich Beyond Pages.
So sieht es nämlich aus.
So, dann hätte ich noch einen Beitrag generell. Wir hatten ja vorhin schon Server-Side Tech Manager mit der Cloud Run. Habe ich einen Beitrag von WebDev, so Best Practices, was ich bei so einem Tech Manager Container, insbesondere beim Google Tech Manager, beachten muss. Wie groß soll der sein? Möglichst klein natürlich. Möglichst nicht so viele Benutzer für HTML-Text steht, glaube ich, drin. Aber ansonsten sind da so ein paar Tipps drin. Wie kann ich mit meinem Container umgehen? Ein Container pro Seite wäre ganz gut, ne, Markus?
Ja. Immer eine gute Idee.
Ja, manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Ich finde
traurigerweise.
Apropos beim Google Tech Manager, ich finde diese Zonen Tech Manager voll doof. Diese, wo du dann als V6-Sekunde dann einen großen hast und dann viele kleine darunter und so. Total unpraktisch.
Ja, ist das so? Also ich nutze die nirgends, aber ich dachte immer, das wäre die Lösung für alles.
Nee, überhaupt nicht, weil du hast ja keinen Zugriff auf die Variablen, die in dem Obergeordneten drin sind. Haben mal keine Verbindung. Der hat sozusagen einen Tech-Manager, der einen anderen Tech-Manager nachlädt.
Das klingt nach, ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem Tech-Manager, der einen Tech-Manager nachlädt. So. Ja. Kann man sich wenigstens den Data-Layer teilen. Ja, wir schweifen ab. So, die Best Practices hatten wir durch. Ja, nicht alles davon muss man glauben, nicht alles ist für jeden relevant, aber grundsätzlich falsch ist es nicht, was drin steht.
Aber da gibt es auch was zum Tagging-Workflow, was eher umfangreich, so, dass man die testen soll und so. Max, wie wär's, wenn wir dazu eine eigene Folge machen zum Tagging-Workflow?
Könnte man Ding des Monats draus machen.
Fast. Machen wir dann. Nächste Folge ist Ding des Monats, Tagging-Workflow. Ja.
Meine Herren. So. Dann zwei Service-Hinweise eigentlich. Beides funktioniert auch. Ich habe es inzwischen ausprobiert. In Google Analytics 4 gibt es jetzt auch Zeitdimensionen, also nicht nur irgendwie den Kleckerkram, sondern auch sowas wie Tag, Stunde des Tages, Monat, Woche, Monat und so. Die kann man jetzt nutzen. Und wir können, und das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen tatsächlich praktisch, wir können auch Custom Dimensions, also unsere selbst registrierten Dimensionen in GA4, jetzt in Reports, wenn wir sie anpassen, zur primären Dimension machen. Entweder zur direkt default primären Dimension oder einfach da zur Auswahl, statt sie nur als sekundäre Dimension wählen zu können, was vorher ja auch schon ging. Ich habe letztes Mal überlegt, was ist der beste Anwendungsfall, und das ist, was uns beiden eingefallen ist, sowas wie Content Group 2 bis N, wenn man mehrere Content-Gruppierungen zum Beispiel hat.
Ja. Aber also auf jeden Fall, also bei Dimension und GA4 gehen wir die Fußnägel hoch. Das ist ja echt nervig, ne? Soll jetzt hier kein Rant gegen GA4 sein, das ist ein tolles Produkt, aber mit den Dimensionen echt nervig, dass auch bei den optimierten Analysen die Dimensionen dann in der Oberfläche verfügbar sind, aber damit du sie in Datastudio benutzen kannst, nochmal extra registrieren musst, weil es Benutzer definiert. Das ist doch total beknackt.
Blöde.
Ja, und dann hast du
jetzt wieder dreimal Lucas Studio sagen, weißt du, ne?
Ach so, stimmt, Lucas Studio. Stimmt, es heißt jetzt ja Lucas Studio. Also Dimension, ja, ich bin da noch nicht so richtig. Ich finde das ein bisschen schwierig mit den Benutzern, mit so einem GA4, so plötzlich zwei davon hast.
Ja, aber dass das sowieso alles scheiße ist, da reden wir ja auch nachher nochmal drüber.
Ach so, ja?
Lucas Studio Formulare, und stimmt, ach so. Limits?
Ja. Ach so, ja, auf jeden Fall, und GA4. Okay, nächster Punkt ist, wir können einfach die Rohdaten nehmen. Wenn uns die Benutzer für Dimensionen nerven, dann nehmen wir einfach die Rohdaten, BigQuery drauf zugreifen, super easy. Nein, so ganz einfach ist es nicht, sind lange Abfragen, und wir haben in den Shownotes von Tanalytics von Taneli Salonen, wo auch mal er herkommt, haben wir einen Blogbeitrag verlinkt, wo er einfach mal zeigt, wie kann ich denn das Last Non-Direct Traffic Quellen in BigQuery rausziehen und mir anzeigen lassen. Hat ein paar Beispiele dafür, was ja durchaus sinnvoll sein kann.
Ja, wird immer lustiger, das Thema. Also ich habe so den Eindruck, wenn Google so weitermachen, müssen alle, die es nutzen wollen, nachher sich mit BigQuery auseinandersetzen. Mhm. Und also hier geht es auch speziell darum, dass man hat ja eine Attribution in Google Analytics, und die ist zum Teil ja auch in der Datenbank von BigQuery auch wiederzufinden. Aber wenn man nach seinen eigenen Regeln zum Beispiel attribuieren will, dann werden die Umfragen vielleicht schon mal was komplexer, und ein Beispiel davon findet man im Blogbeitrag.
Ja.
Ein Blogbeitrag, der etwas dokumentiert, von dem wir auch schon mal, wo wir schon mal darüber geredet haben, aber ich habe nicht gefunden, wo wir das schon mal verlinkt hätten, ist das Thema des Deaktivierens der Sammlung von bestimmten Gerätedaten in GA4, was ja dem Datenschutz total dienlich ist und so. Und dazu haben wir von Cardinal Path hier nochmal einen Link dazu. Ich verstehe nach wie vor immer noch nicht, was da jetzt den großen Unterschied dann ausmacht, wenn ich diese Gerätedaten weglasse. Weil wenn ich sie denn gesammelt habe, habe ich es ja sowieso nur mit Consent gemacht, weil sonst wäre da ja gar nichts. Also ich verstehe dich ganz am Ende des Tages. Egal, ihr könnt Gerätedaten ausschalten. Ich habe es noch nirgendwo gemacht, also noch niemand zu
aber
mir
es
gekommen.
Geht. Es geht.
Aber es geht, das ist ein gutes Gefühl.
Man kann es machen, ja.
Ja.
Okay, dann sage ich, springen wir mal direkt zum nächsten Punkt. Wir sind heute echt schnell, glaube ich. Wir sind jetzt dabei, dass nicht nur Google Analytics scheint illegal zu sein für einige, sondern auch Shopify. Der Christian Häfner von Let's See What Works, seinem Shopify-Shop, ich glaube für seinen Kaffee, den er verkauft, wurde abgemahnt, nicht wegen Shopify, denn Shopify sitzt ja in Kanada. Die Software darf man ja benutzen, da darf man hosten, kein Problem. Aber das Problem ist, er benutzt ein CDN, ein Content Delivery Network, und das sitzt in den USA, die Firma, und dadurch werden Daten mit Amerika ausgetauscht, und das ist verboten. Also es geht halt tatsächlich nicht nur um Google Analytics, sondern es geht eigentlich um das gesamte Internet, was die irgendwann abschalten wollen. Scheinbar, zum Glück, so wirkt es.
Ja, so. Und hier sieht man einfach jetzt mal einen dokumentierten, freundlicherweise, also dankenswerterweise öffentlich dokumentierten Einzelfall, der sich eben gar nicht um Google Analytics, sondern um dieses generelle IP und USA und Datentransferproblem dreht. Und das Thema ist auch noch nicht durch. Da steht jetzt nicht unten drunter das Happy End, wie es ausgegangen ist. Insofern kann man dann nur hoffen, dass wir da irgendwie Klarheit kriegen oder eben auch nicht. Zum Thema Klarheit oder auch nicht. Es wäre ja alles viel besser, wenn wir ein Privacy Shield 2.0 oder wie immer es dann heißen wird, hätten. Also ein Nachfolger für unser weggefallenes transatlantisches Datenschutzabkommen. Und da ist ja jetzt auch was in der Mache.
Ja.
Und da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen und vielleicht kommt da ja irgendwas. Die Frage ist halt nur, hat das überhaupt eine Überlebenschance und wenn ja, wie lang ist das? Ne? Also man kann ja mit dem Finger dran fühlen, dass egal was da jetzt kommt und wie man es nennt, eben den nicht ganz unwichtigen Anforderungen des Datenschutzes einfach nicht gerecht wird und dann wird das Thema wieder totgeklagt. Zu dieser ganzen Privacy Shield Geschichte, also wie es kam und was wir jetzt haben und was wir vielleicht kriegen und wie es dann weitergeht, ganz schön zusammengefasst bei pivicpro.de. Deswegen verlinkt.
Mhm. Ach so, und nochmal, weil es eine echt hohe Tragweite hat, es ging in diesem besonderen Fall, ging es um Cloudflare, Cloudfront und noch ein drittes Fastly. Und Cloudflare ist ja, ne, Cloudfront ist ja tatsächlich Amazon, das ist AWS oder AWS, das heißt, glaube jede zweite Website nutzt da irgendwas, was da rumgeistert auf entweder Google-Servern oder auf Amazon-Servern. Alles illegal.
Ja. Ist blöd,
vielleicht, wenn man vielleicht
überlegt, dass es eigentlich jeden treffen kann.
Jo. Okay.
Gut. Dann, nach diesen schlechten Nachrichten, jetzt einfach mal ein bisschen Spaß. Ist aber am Ende des Tages eigentlich auch mega traurig, was dahinter steckt. Alles fing damit an, dass Lukas Oldenburg was auf Twitter geschrieben hatte, wo es darum ging, dass jemand das wundersame Purchase-Vermehren feststellen konnte im Data Layer. Also ein Purchase gesendet, man hatte plötzlich ganz viele. Und dann hat sich herausgestellt, dass man es tatsächlich schaffen kann, durch das Generieren von Events, man kann ja bei Google Analytics 4 im Backend einfach sagen, kommt ein Event, das so und so aussieht und folgende Eigenschaften hat, dann erzeuge mir ein Event, das dann so und so heißt und die Eigenschaften übernimmt oder andere hat und so weiter. Und da hatte jemand die schlaue Idee gehabt, jedes Mal, wenn ein Purchase reinkommt, mach doch ein neues Event und nenn das mal Purchase. Und so ist es dann gekommen, dass dann dadurch, weil diese Information ja tatsächlich dann über GTEC im Browser erzeugt wird, dass dann im Browser tatsächlich eben dieses nach dem Purchase wieder ein Purchase-Event erzeugt wurde, was dann wieder ein Purchase getriggert hat und so weiter. Und irgendwann ist diese Kette dann zu Ende, weil man hat einfach viel zu viele Events. Und daraus geworden ist dann am Ende des Tages auch noch ein Beitrag bei Medium, wo dann es mehr oder weniger auch mal um die Grundsatzdiskussion gibt, wem man die Kontrolle überlassen sollte, welche Events wann und unter welchen Bedingungen gesendet werden. Das ist eigentlich ganz, ganz lustig zu verfolgen und vielleicht auch für den einen oder anderen eine Warnung. Unabhängig davon hatte ich etwas vorher schon dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben über das Thema überhaupt, sollte man Ereignisse lieber aus dem Google Tag Manager senden oder halt im GA4 Interface einfach erstellen oder sollte man beides nutzen, was gibt es so an Vor- und Nachteilen. Für die Lesefaulen gibt es das auch als Video.
Habe ich immer noch nicht gelesen, Markus.
Ja, dann
guck doch das Video, Mensch. Ich wollte das immer noch nicht. Also wichtig steht da wahrscheinlich auch drin, dass im Endeffekt werden ja alle im Browser ausgeführt. Das heißt, man spart keine Performance, wenn man es in Analytics 4 direkt eine Oberfläche einrichtet. Das ist keine Performance-Vorteil.
Nein, das wäre der eigentlich die Erwartungshaltung. Ne? Mhm. Wenn ich da was generiere, es kommt ein Event rein, dann weiß Google Analytics, ach, jetzt erzeuge ich gleich noch ein anderes. Mhm. Aber nein, die Information, das andere Event zu generieren, wird tatsächlich über GTEC.js halt in den Browser transportiert und da findet das dann wirklich statt.
Und dafür ist es auch in den Rohdaten dann ja auch mit drin. Das ist ja ein Vorteil. Aber von daher glaube ich eher ist... Ja. Ich werde wieder Zusammenfassung wahrscheinlich eher im Google Tag Manager sein. Ich habe keinen Zugriff darauf.
Sendest du die Events per Measurement-Protokoll zum Beispiel, kann das nicht funktionieren. Das weiß Google auch und deswegen gibt es einige Sachen, die dann eben dann doch serverseitig gemacht werden. Ist auch nicht wirklich konsequent, was die da fabrizieren. Aber hey, was soll's. Wenn deren Infrastruktur schont, dann ein Schelm, der dabei Böses denkt.
Ja.
Ja, so, Spaß mit generierten Events. Was hätten wir als nächstes? Ach ja, ach, jetzt haben wir wieder schlechte Nachrichten.
Ja. Safari findet es doof, wenn man, sie nennen es CNAME-Cloaking betreibt. Ich nenne es Verteilen von Inhalten auf unterschiedlichen Servern. CNAME-Cloaking bedeutet, ich habe meine Domain löst auch auf verschiedenen Servern auf. Das heißt, meine www. ist zum Beispiel bei Hetzner und ich habe eine Subdomain, die packe ich dann wie zu Domain Factory oder zu HubSpot oder zu wem auch immer. Und das findet tatsächlich Safari doof und
Ja,
sagt,
aber
wenn die sich
CNAME-Cloaking fanden die schon immer doof. Um CNAME, also CNAME ist ja eine billige Möglichkeit, sich in den First-Party-Kontext zu begeben.
ja.
Jetzt geht es ja aber auch um ganz normale, richtige DNS-Weiterleitung mit A-Records und allem Schnickschnack. Und um die geht es halt jetzt plötzlich auch.
Oh ja, und dann, das heißt also, uns stört es, weil das den Google Tag Manager Server zum Beispiel stören könnte, wenn der Cookies setzt oder so. Die sind dann nur noch 7 Tage haltbar.
Ja. Hauptsächlich finde ich es nicht in Ordnung, dass Apple einfach hingeht und willkürlich mehr oder weniger selbst bestimmt, wo jetzt First Party aufhört und wo Third Party anfängt. Es gibt tausend Gründe, warum eine Anwendung auf verschiedenen Servern läuft, auch mit verschiedenen IP-Adressen, die nicht ähnlich genug sind. Also 50%, die ersten 50% der IP-Adressen müssen übereinstimmen, damit dieser Mechanismus halt nicht anspringt und du mehr oder weniger als Drittpartei behandelt wirst. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe irgendeine Anwendung, wo ein Teil der Anwendung Cookies setzt und der andere sich darauf verlässt, dass die dann da sind. Und bloß weil Apple jetzt meint, oh, das ist aber nicht so richtig First Party, werden die halt auch jetzt mit irgendwelchen ITP-Mitteln dann behandelt. Handelt, obwohl es eben auch serverseitig gesetzte Cookies sind. Das ist ja auch das Besondere. Diese ganze ITP-Geschichte hat vorher serverseitig gesetzte Cookies nie interessiert. Es sei denn, du hast halt ein CNAME gehabt. Ne? So. Weil CNAME kann jeder, sagen wir mal. Ja? Nur, aber wenn du eine richtige DNS-Weiterleitung hast, dann ist das ja schon irgendwie was, wo du an beiden Seiten irgendwie dran arbeitest und insofern ist das eigentlich per se mehr First Party und üblicher als sonst. Ich finde das nicht okay.
Ja.
So, welche Auswirkungen das haben wird, es ist ja dann nachher nicht nur der Safari, sondern das sind dann eben nachher auf den Apple-Geräten dann alle Browser, die sich dann unter diesem Regelwerk bewegen. Werden wir sehen, was das wieder für Auswirkungen hat. Ich finde es halt hauptsächlich deswegen Käse, wenn man ja zum Beispiel den Server-Side Google Tag Manager extra nimmt, damit man robustere Cookies schreiben kann. Der hat aber ganz selten die gleiche IP-Adresse wie die Website, die da genutzt wird. Ne?
Vielleicht gibt es
Also.
bald der IP-Adressen-Cloaking.
Ja, gut, du kannst dann natürlich wieder einen Proxy davor schalten oder einen Load Balancer oder sonst was, ne? So einen Proxy für den Proxy.
Ja.
Es wird halt immer alberner. Ja? Oder halt an der Cloud Edge kann man das auch lösen. Ne? Dann nimmst du aber Cloudflare, dann steckst du ja wieder mit einem Bein im Datenschutzknast.
Ach,
Ja.
stimmt, pack's einfach alles hinterm Proxy.
Ja. Ne? So, oder ja, Proxy, Load Balancer, was auch immer. Aber
Ja.
das Ding hat dann ja auch wieder Last und muss die wieder tragen und so. Das ist alles
Ja,
traurig.
aber das wäre tatsächlich eine Lösung, wenn ich sozusagen eine IP-Adresse auf dem Proxy habe und da Tag Manager drüber laufen lasse und alles.
Genau. Das ist dann der Anti-Safari-Proxy demnächst.
Yeah. Okay, cool. Wissen wir, Safari findet Tracking doof. Okay.
Ja. Aber davon
Aber,
ausgehend,
ja.
dass wir noch Tracking machen wollen.
Ja, wie kommen wir denn zu so einem Plan, Markus?
Ja. Ich habe da zufällig was gefunden, auch bei Piwik Pro, was aber nicht bedeutet, dass man jetzt nur für Piwik Pro damit einen Trackingplan machen kann.
Ja, haben die ja nicht auch Hoodies?
Die haben auch Hoodies, die kann man gewinnen bei uns.
Okay, einfach eine Frage einreichen, gerne für unsere nächste Folge. So, weiter geht's.
Genau, und wenn ihr keinen Hoodie gewonnen habt, aber ihr wollt trotzdem irgendwie einen ordentlichen Trackingplan aufbauen, dann könnt ihr dieser Anleitung folgen, meines Erachtens genauso gut wie jeder anderen auch. Man fängt halt wirklich mit Zielen an und dann diesen Dinger mit drei Buchstaben. Und daraus macht man dann tatsächlich nachher irgendwie einen Eventplan, Trackingplan. Es gibt sogar eine Vorlage und
Ja.
eine gute Anleitung, was man damit macht. Ich finde diese Vorlage jetzt auch nicht ideal, aber ich finde keine Vorlage ideal.
Ich
Ich
auch
finde
nicht.
aber total wurscht, mit welcher du arbeitest. Hauptsache, du machst dir einen Plan. So, du musst nicht alle diese Felder benutzen, schmeiß welche raus. Andere Felder findest du vielleicht total sinnvoll, nimm sie rein, aber mach dir einen Plan.
Ja,
Jo.
Plan auf jeden Fall wichtig und gerade, ich merke das ja immer mehr mit GA4, ist mir komplett ohne Plan verloren, wenn man irgendwelche eigenen Parameter hat oder Dimensionen nicht angelegt hat, die man gerne angelegt hätte,
Ja.
etc.
Nee, nicht nur in der Planungsphase, dass man den Plan braucht, um abzustimmen, was dann nachher passiert,
Nee,
sondern das hat
auch
auch
auf
wirklich auch zu
zugreifende Daten.
Dokumentationszwecken für an übermorgen gedacht, ist das einfach total wichtig.
Ja, also das meine ich auch, dass ich einfach gucken kann, welche Parameter habe ich eigentlich für welche Events auf meinem Server oder auf meinem Analytics, dass ich einfach da, was ich da zusammenbastel. Früher hatten wir bei Analytics Universe, hatten wir nur 4 Parameter beim Event. Mehr oder weniger, vielleicht ein bisschen benutzt für die Dimension, aber das war's ansonsten.
Ja, ja.
Okay. Also Planer stellen, Anleitung bei Pivik Pro. Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zum Formular-Tracking. Das ist ja so einfach, Markus, ne? Einfach so ein Formular abschicken und dann wird das getrackt.
Submit-Trigger, bumm, läuft.
Noch nicht mal, nee, Button-Klick. Nur den Klick. Besser. Also viele wollen, wenn sie ein Formular tracken, sagen die zu mir ganz oft, ich hätte gern den Klick auf den Button, hätte ich gern getrackt und eigentlich wollen ja das erfolgreiche Absenden eines Formulars haben. Und die denkbar schlechteste Art dafür ist das Form-Submit-Ding aus dem Google Tag Manager in der Regel, zumindest meine Erfahrung. Das funktioniert nicht so ganz sauber. Oder benutzt du das irgendwo vernünftig?
Das liegt tatsächlich daran, wie diese Formulare gebaut sind, wie das Ganze funktioniert. Wenn du ein richtiges, normales Standard-Web-Formular von, was auch schon 1990 funktioniert hätte, wenn du so ein Ding hast, dann läuft das super. Dann kannst du auch diesen Trigger verwenden.
Ja, ja, aber mit Ajax nachladen und mit validieren ja, beim Abschicken und so. Und genau dafür gibt es einen Blogbeitrag auf NetGrade mit einem schönen Flowchart, was mache ich eigentlich wann, wenn ich was habe und welchen Trigger wähle ich dann da, sehr schön aufgeschlüsselt. Und der letzte Schluss ist dann, geh in die Ecke, weinen.
Ja, man sieht aber...
Manchmal geht's einfach nicht.
Nee. Also das Traurigste, was ich bisher gemacht habe, war tatsächlich, weil wir nichts anderes gefunden haben, beim Klick auf den Absenden-Button haben wir einen HTML-Tag gefeuert. Das hat 2 Sekunden gewartet und dann geschaut, ob in einem bestimmten Element irgendein bestimmter Text drin stand. Und wenn ja, hat es ein Event in den Data Layer geschrieben und damit haben wir dann unsere Tags gefeuert. Das ist das Traurigste, was ich je baue.
Ja, aber es geht in Richtung Element Visibility.
Das war dann nachher, ja,
das ist Element 4.4 war halt ist das
da hier. Und über Visibility ging es nicht. Weißt du, okay. Es gibt halt immer wieder traurige Grenzen, ja. Aber das ist hier schon, mir ist diese Anleitung schon fast zu vollständig. Erstens sieht man nicht nur an einigen dieser Abbildungen, dass sie schon was älter ist, was ja erstmal nicht verkehrt ist, aber man sieht es in Abbildungen halt an, dass der Tech-Manager schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, der da abgebildet ist. Und einige dieser Anleitungen, die da auch angesprochen sind, sind in der Form, vielleicht waren sie mal gut, sind es aber jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt sehe, dass ich Dinge habe, wo ich auch noch jQuery nachladen muss und all so ein Schnickschnack, da sträube ich mich natürlich.
Ja, du bist so ein Purist und machst dann deine eine Funktion, kann ich verstehen und so, ja.
Ja, aber warum soll ich jetzt nochmal 20 Kilobyte Library nachladen, ja, bloß um irgendwie ein Element zu selektieren? Das ist total Banane.
Ja.
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 So. Aber die Lösungsansätze, um die es da geht, sind natürlich durchaus alle richtig. Insofern, wenn es irgendwie nicht klappt, einfach von oben nach unten durchgehen und hoffen, dass man nicht ganz unten ankommt und unterwegs irgendwo was findet, was funktioniert.
Ja.
Gestern habe ich es wieder gehabt. Gestern habe ich wieder gekämpft mit so einem Mist und dann war es dann irgendwie, was dann WordPress zum Glück, wir hatten ein Login zum Backend, dann war es WP Form 7 oder wie dieser
Ja, super, heißt. Contact Form 7 heißt das.
Genau, genau. So.
Das und ist dann, super, dann kannst du nur anklicken beim GTM vor WP.
Ja, den hat man jetzt halt nicht so. Aber das ist ja so, dann gehst du halt in dieses Backend und du kannst dich erinnern, man kann irgendwie Code ausführen. Dann gibt's immer diesen Send-OK-Callback, der wird ja dann extra beschrieben unter dem Link. Den fügst du dann ein, bloß um dann zu lernen, ach ja, stimmt, das ist ja veraltet, das hast du vor 3 Jahren schon mal gelesen. Aber das Ding arbeitet halt eben mit Message, also mit Events. Und du kannst einfach diese Events dann nutzen. Ist eigentlich super. Du musst dann halt nur erst über das Backend, um da wieder in die Hilfe zu kommen, um das zu lesen, um dich daran zu erinnern, also, dass das so ist.
Ich hätte einfach GTM vor WordPress das Plugin installiert, ohne Tag Manager, nur in Data Layer und nur das Contact Form 7.
Ich installiere beim Kunden, wo ich ansonsten eigentlich im Backend nichts zu suchen habe, ungern irgendwelche
Plugins. Ja, aber das GTM vor WordPress ist echt gut. Da kann man schön.
Ich Sachen weiß, mit ich abgreifen. Mag das auch sehr gerne.
Ja. Kann auch die E-Mail-Adressen reinschreiben von registrierten Nutzern. Man kann auch die internen Nutzer ausschließen. All solche schönen Sachen damit. Relativ schnell möglich. Man kann die IP-Adresse reinschreiben. All das geht. Okay, also wichtig. Formular ist nicht so, ist ein bisschen tricky. Insbesondere kommen wir jetzt nämlich auch nochmal zu GR4. Da gibt es auch die optimierten Analysen. Da haben die ja letztens irgendwann eingeführt, dass es Formularinteraktionen und Formular-Submits automatisch erfasst, wenn man es einfach nur anklickt. Das Problem ist, Facebook Pixel macht einen Post-Request, dadurch landet das automatisch in als Form-Submit oder, wie du schon mal angemerkt hast, bei Online-Shops ihre Suche über Post machen, anstatt über Get-Parameter. Auch die landen dann immer automatisch dann direkt in Google Analytics 4. Und hier haben wir wieder das Dimensionsproblem. Die Dimension von der Form-URL oder die Ziel-URL vom Formular ist keine Standarddimension, die muss man anlegen, damit man sie auch sehen kann, damit man weiß, was das für ein Quatsch ist. Ja. Von daher deaktivieren.
Einfach Submit-Events und kannst damit eigentlich nichts tun, weil du gar nicht so richtig weißt, wo kommen die her.
Ja.
Es ist ziemlicher Käse offenbar. Ich hatte auch gedacht, dass das automatisch aus ist, aber es stimmt nicht. Wenn man jetzt wirklich neue Properties anlegt, ist das auch an.
Ja.
Und da muss man dran denken, es auszuschalten. Spätestens, wenn man, wenn die Website zum Beispiel auf eine ASP.NET-Plattform gehostet wird oder so, dann hast du natürlich bei jedem Seitenaufruf erstmal dann Form-Submit.
Ja, aber Facebook-Pixel finde ich genauso schlimm. Das ist ja auch dann dauernd übertragen.
Genau, ja. Also das ist Quatsch.
Ja.
Ja.
Also benutzt es nicht, schaut lieber hier rein, wir Formulare-Tracker. Wenn das so einfach wäre, Formulare-Tracker, dann würden auch wir uns, glaube ich, freuen. Dann könnten wir uns mehr um Zahlen kümmern, weniger um die Technik dahinter.
Ja. Nein, lieber sauber implementieren, selber implementieren.
Ja.
Ja, ist immer wichtig.
Es gibt ganz besonders viele gute Wege.
Ja, wo?
Beim E-Commerce.
Ja. Entschuldigung, ich wollte schon eine Brücke bauen, aber dir nicht über den Mund fahren. Was würdest du sagen?
Nee, alles gut. Wir kommen zum nächsten Blogbeitrag.
Gut. Der nächste Blogbeitrag dreht sich nämlich um die Implementierungsschritte. Also nicht nur die Implementierungsschritte, sondern auch, was man so nachher macht mit den Daten und welche Dinge man beim Setup beachten sollte, welche Dimensionen man sich leider immer noch selber registrieren muss, damit man damit arbeiten kann und so weiter. All das zusammengefasst unter onlinemetrics.com/gf4-e-commerce. Und damit ihr das nicht euch merken müsst, haben wir einen Link in die Shownotes gepackt. Ich finde die Liste ganz okay. Du nicht? Fehlt dir da was?
Ich habe da noch nicht reingeschaut, das war dein Link. Ich fand ja, das E-Commerce-Tracking finde ich so spannend, das finde ich natürlich spannend, aber...
Ja, man könnte jetzt natürlich episch über jedes einzelne Event reden und so weiter, aber ich sag mal, so eine robuste Standard-E-Commerce-Implementierung kriegt man damit, glaube ich, ganz gut hin.
Ja, ich schau mal gerade.
Da ist jetzt nicht jedes Event der Welt und so weiter. Wer braucht die aber auch alle?
Dann, ich muss mal reingucken, weil es hat nämlich was in der Logik geändert bei GA4 natürlich. So GA4, ne, ja.
Ja, GA4.
GA4, denn früher hatten wir die Funnel Steps, jetzt haben wir sowas wie Add Payment Info.
Mhm.
Und das ist nämlich die abgeschlossene Payment Info. Nicht der Aufruf des Payment Info. Und das erfolgreiche Eintragen.
Genau. Ja, ist teilweise ein bisschen schwierig, wann man das dann triggert, wenn man das jetzt nach der Universal Analytics Logik macht, wo es eigentlich ja nur zu einer Checkout Option oder sowas wird zum Beispiel. Ne?
Ja, und jetzt muss er tatsächlich nach dem, wenn man abschickt die Payment Info, dann überträgt man es sozusagen, der erfolgreich erfolgte Step hat sich geändert. Wichtig zu wissen, meiner Meinung
nach. Allgemein finde ich das Vermessen eines Checkouts, so schön es ist, wenn es standardisiert ist, aber es ist jetzt natürlich nicht mehr so flexibel wie vorher, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Weiß ich nicht, ob ich das ideal finde.
Doch, total flexibel ist das.
Ja, gut, also du kannst eigene Schritte noch dazwischen schalten, die dann eben nicht dazugehören.
Checkout Step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
genau. Ja,
8, 9, so. 10, ganz viele. Darum, und die anderen zusätzlich schicken, finde ich schon sehr sinnvoll. Ja.
Aber wenn ich halt weiß, ich komme von einem E-Commerce-Schema, was eigentlich eine flexible Anzahl von Schritten vorgesehen hatte und komme jetzt zu einem Satz von Recommended Events, wo man dann hofft, dass die auch alle hinten raus irgendwas dann auch bedeuten für denjenigen, der die empfohlen hat, hätte ich mir eben dann eine andere Lösung, aber ist auch egal. Aber du hast ja recht, man kann ja senden, wann was man will. Ja. So, das ist die gute Nachricht. Jetzt wieder eine schlechte Nachricht.
Muss man sich nur überlegen, ob man hier, ob man jetzt den numerischen Wert des Schrittes 1, 2, 3, 4 an das Event dranhängt oder als Parameter mitschickt.
Genau, ich wäre ja für einen Parameter, aber.
Ich auch. Gut, haben wir abgestimmt. Sind wir dafür? So, ja, okay, du warst gerade jetzt, aber irgendwie kommt man immer an Limits, oder? Bei GA4 und so?
Man kommt immer ans Limit. Und jetzt viel schneller als früher gedacht. Ja,
so. Ja, denn bei Google Analytics 4 und dem Looker Studio, vormals Data Studio, Google Data Studio, gibt es Limits in dem Zugriff auf das Analytics. Es gibt Kontingente und zwar parallele Zugriffe auf die Property. Und bei der Standard-Property sind es 10 parallele Anfragen, die man machen darf. Und bei 360 sind es 50 parallele Anfragen. Das heißt, das kann durchaus Probleme geben, wenn ich mehrere Sachen einbinde. Weil ich weiß gar nicht, man kann ja schlecht hinter Looker Studio gucken, wie viele Requests ich eigentlich für bestimmte Tabellen benötige. Das sind ja teilweise mehrere Requests.
Genau, das sind mehrere Quests und das Schlimmste ist halt gerade, wenn du jetzt ein Ding baust und du fügst jetzt Felder hinzu, dann ist halt jedes Mal, wenn du siehst ja auch, du fügst ein Feld hinzu und es gibt keinen Übernehmen-Button, sondern du fügst ein Feld hinzu und die Tabelle wird automatisch, ne, die Ansicht wird komplett, das Element wird neu aufgebaut, das Steuerelement, die Tabelle, was auch immer. So, du kannst also jetzt nicht erst sagen, ich füge jetzt mal die 10 Felder hinzu, die ich brauche und dann drücke ich auf den Knopf, damit das irgendwie übernommen wird, sondern das ist halt jedes Mal, jede Veränderung sorgt halt für neue Abfragen und da du auch Limits pro Minute hast, ist gerade das Bauen von Reports jetzt gerade echt mega ätzend geworden. Die Limits sind auch nichts Besonderes, die lagen schon immer auf der API. Was Google nur halt gemacht hat ist, naja komm, für Looker Studio eben nicht, aber für damals noch Data Studio hat man gesagt, da beachten wir das einfach nicht.
Ja.
Ja, kommt die Anfrage von Google Data Studio, gelten keine Limits, damit das Ganze funktioniert. Und jetzt ganz plötzlich heißt Data Studio Looker Studio und ganz plötzlich werden diese Limits jetzt auch irgendwie enforced und wenn man nach einer Lösung sucht, dann sagt man bei Google, ja, nimm doch einfach irgendwie 360 und oder BigQuery. Ja? Ist aber beides natürlich jetzt nicht die Lösung, die man haben will.
Insbesondere, weil man, wenn man BigQuery hat, ja auch die tollen Machine Learning Features nicht mehr hat von GR4, wenn man sie nutzen möchte.
Ja, also es gibt 1000 Gründe, warum man eigentlich...
1000 sind sehr viele.
Was vor 2 Wochen noch ganz gut funktioniert hat, das möchte man vielleicht heute auch noch machen, aber ja. Hey, ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es natürlich alles in allem jetzt auch, hätte man da jetzt nicht wenigstens noch warten können, ja, warum musste jetzt dieser Knüppel noch dazukommen? Ich habe so vielen Leuten in letzter Zeit gesagt, ey, das Bauen von irgendwelchen Custom Reports in GA4 ist jetzt noch so kacke, ich würde einfach das Looker Studio nehmen, da ist es teilweise einfacher. Der Vorteil ist jetzt auch schon wieder dahin, ja. Finde ich nicht gut.
Nein.
Okay. Was finde ich denn gut? First Party finde ich gut. Mein Party ist sowieso erstmal nicht verkehrt.
Partys aber sind immer gut.
Bin ein großer First-Party-Fan. Und deswegen habe ich hier, um auf meinen eigenen Mist hinzuweisen, auch einen kleinen Video-Workshop aufgelegt zum Thema First-Party und zwar from End-to-End, das heißt von der Entstehung der Daten im Browser, wie man sie sammelt, über das Senden an einen eigenen Endpunkt und dann das dortige Verarbeiten, bis hin zum Reports rausziehen aus der Datenbank und dem rudimentären Nutzen dieser selbst gesammelten und im First-Party-Kontext erhaltenen Daten, die also sonst mit niemandem geteilt werden und schnicki, schnacki, schnuck. Das alles in 3 Teile aufgeteilt als Videoserie, jeweils irgendwie das erste etwa ein Stündchen, das zweite auch ein Stündchen, das dritte nicht so viel, kann man sich reinziehen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe auch einige schon an Feedback bekommen, mehr als man denken sollte, wenn man sich die View-Zahlen anschaut. Aber die Leute, die es geschaut haben, die haben auf jeden Fall dann auch größtenteils Feedback gegeben. Insofern hat mir das Freude gemacht. Guckt euch das an gerne, wenn ihr Bock habt auf First-Party-Data und worum es da überhaupt geht. Punkt.
Punkt.
So, jetzt hatte ich dir was aufs Auge gedrückt.
Genau. Ein Google Dings 4 Audit, komplett in Looker Studio umgesetzt. Das heißt,
steht auch noch Data Studio. Ha, das muss ich ändern.
Das heißt, da kann man sich durchklicken und ausprobieren mit den Property Limits, mit Cardinality etc. Alles schön aufbereitet.
Ja, fand ich, also so ein paar der Sachen sind schon durchaus nützlich, finde ich. Also wenn man sich einen Gesundheitszustand über sein GA4-Konto machen möchte, dann ist das nicht der schlechteste Weg.
Ja. Wenn man dann so nicht gerade in die Limits reinläuft.
Nee, ne? Das weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich seitdem auch nicht mehr probiert, das Ding. Schlummert jetzt schon ein bisschen länger in den Shownotes, dieser Tipp. Ich habe den schon vor ein paar Wochen gefunden. Da hatten wir das Problem mit den Limits tatsächlich noch nicht. Das ist ein guter Punkt. Müsste man nochmal gucken. Jetzt etwas, wo ich denke, da schließt sich auch so ein bisschen den Kreis, weil wir haben ja mal darüber geredet, ob GTEC.js nun wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, wenn es darum geht, Daten im Browser zu erheben und dann wahlweise direkt an Google Analytics zu senden oder noch viel schlimmer an seinen eigenen Server, halt Google Tag Manager. Und der gute David Vallejo hat sich die Mühe gemacht und hat sein selbstgeschraubtes Datenformat so gehalten, dass es im Prinzip Hits erzeugt, die genauso aussehen wie die, die normalerweise von GTEC erzeugt werden. Das heißt, die sind so parametergleich, mehr oder minder. und können dem gleichen Zweck erfüllen. Nur ist diese Bibliothek, die man dann da laden muss, eben nicht vom Google, sondern es ist seine Bibliothek, die durchaus schlanker ist und einige Vorteile hat. Und es gibt vielleicht mehrere Leute, die sich sowas gebaut haben, aber er hat sich dankenswerterweise dazu entschlossen, das Ding Open Source zu machen, auf GitHub bereitzustellen. Und damit einhergehend ist bei ihm ja dann immer das Commitment abgegeben, sich auch wirklich drum zu kümmern. Wenn er was baut, kümmert er sich auch drum. Insofern finde ich das eine gute Geschichte. Ich würde jetzt nichts mehr selber bauen, sondern bestenfalls darauf aufsetzen. Wenn mir irgendwas fehlt, kann ich es mir ja hinzustricken. So funktioniert diese Open Source Geschichte ja schließlich.
Apropos Open Source, ich muss mal gucken, ob Simo schon auf meinen Bug geantwortet hat, auf GitHub.
So. Wo wir gerade von Simo reden, den nächsten Punkt können wir meinetwegen überspringen, hatte ich mehr so zu deiner Belustigung reingenommen.
Ja, habe ich nicht ganz verstanden, kannst du trotzdem mal kurz auf eingehen, da ist ein Link zum Skillshop credential.net.
Genau. Also es gibt offensichtlich jetzt eine Zertifizierung für Agenturen als A Privacy for Agencies and Partners Certification heißt das Ding. Und ich frage mich, wie ausgerechnet Google jemanden zertifizieren kann, wenn es um das Thema Privacy geht, weil die haben ja selber nicht begriffen, wie das funktioniert. Das fand ich so ein bisschen lustig. Also es war eher zur Belustigung gedacht.
Okay.
So. Ist eine persönliche Seite von Sten Rasmussen, der das stolz geteilt hatte. Und so bin ich auf dieses Ding überhaupt erst. Ich wusste, von dieser Zertifizierung wusste ich nichts. So, ganz moderne Geschichte. Blockchain-ID
auf der
dabei.
Blockchain, ja.
So, alles echt. So, können wir dann ja vielleicht auch zur Belustigung da reintun und dann kriegt die Seite mehr Aufmerksamkeit, als sie verdient, vermutlich. Gut, damit wären wir aber in der Simo-Ecke angekommen. Mhm. Bevorzugst du einen der beiden Beiträge?
Nee, darfst du beide benutzen.
So kann ich beide benutzen, schön. Im ersten Beitrag geht es darum, dass Server-Side Tag-Management an sich und der Server-Side Google Tag Manager im Speziellen ja einige Herausforderungen mit sich bringt auf verschiedenen Ebenen. Hauptsächlich geht es eben auch um Kontrolle, Transparenz und so weiter. Und was es da für Schwachpunkte gibt und wie man die potenziell lösen könnte oder wie man sich vielleicht wünschen könnte, dass Leute damit umgehen, das alles hat Simo Ahava in seinem sehr untechnischen für ihn Beitrag zusammengetragen. Das ist mehr oder weniger so eine Wunschliste. Sich ethisch zu verhalten und das vielleicht sogar zu dokumentieren. Am Ende des Tages läuft es aber darauf hinaus, dass dummerweise sich viele Leute auf den Server zurückziehen, um genau dann da einfach jede Menge Scheiße zu bauen. Mhm. Und der zweite Beitrag betrifft uns alle irgendwie, weil wir haben uns jetzt dran gewöhnt, dass JavaScript-Cookies auf Apple-Geräten wegen der Intelligent Tracking Prevention irgendwie ein schweres Leben haben. Und wir haben gelernt, dass die maximal 1 bis 7 Tage leben unter bestimmten Voraussetzungen, tritratolala. Und wir wissen auch, dass das nicht nur für Cookies gilt, sondern für Local Storage, Session Storage, was man sich sonst noch so alles ausdenken kann, um im Browser was zu versenken. Was Apple jetzt gemacht hat, ist, es ist uns jetzt eigentlich egal, unter welchen Voraussetzungen was und Cookies entstehen und wo sie herkommen und sonst was. Wir sagen einfach, eine maximale Lebensdauer ist 7 Tage, aber nicht mehr ab dem Moment, wo sie gesetzt werden, sondern einfach ab dem letzten Besuch, was so ein bisschen was Unterschiedliches ist. So. Das heißt aber jetzt gilt auch generell, wenn du jetzt erst nach 10 Tagen wieder auf eine Website wiederkommst, dann ist davon auszugehen, dass egal wie sie vorher versucht haben, dich wiederzuerkennen, wird das jetzt wahrscheinlich einfach nicht mehr funktionieren. Das hat schon Implikationen. Wenn du jetzt so ein Laden bist, wo alle 2 Tage die Leute halt vorbeikommen, hast du das Problem jetzt nicht. Aber also es ändert sich grundsätzlich schon was. Wie groß der Effekt dieser Änderung sein wird, fällt mir ganz schwer vorherzusehen. Aber wir werden es dann ja alle erleben.
Mhm. Okay, damit hätten wir unsere Fundstücke durch.
Genau.
Dann springen wir direkt zu den Terminen.
Springen wir direkt in die Termine.
Als
genau,
erstes hast du reingeschrieben, das Measure Camp Bro.
Das Measure Camp Bro in Brussels, also in Brüssel. Ist das Measure Camp Brüssel ist am 3.12. Aus irgendeinem Grund habe ich, ich weiß nicht, ob das erste ist oder ich das vorher nie wahrgenommen habe, aber für mich ist jetzt räumlich ja Brüssel eigentlich das nächste Measure Camp, was man erreichen kann.
Das passt doch.
Besser als Amsterdam und Berlin eigentlich. Ja. Insofern fahre ich da mal hin. Guck ich cool. da an. Und nehme auch einen Vortrag mit. Und dann werde ich am 16.12. für die Analytics Pioneers wieder ein Community Training machen zu genau dem Thema, mit dem ich eben auch die lustige, mir gleich eine Trophäe gewonnen habe, nämlich das Thema Measurement-Protokoll. Also was kann man damit machen? Wie kann man es einsetzen? Wo sind die Grenzen und so weiter? Wollen wir einfach 2 Stunden mit ein bisschen mit rumspielen. Wer Bock hat, dazu zu gucken, kann sich bei den Analytics Pioneers für das Training einfach registrieren.
Und dann haben wir noch einen Termin, Weihnachten.
Genau, Weihnachten. Ja. Möglicherweise können wir auf den Termin auch noch in der nächsten Sendung hinweisen, aber ja, wegen Weihnachten muss das jetzt einfach auch mit Termin reichen. Irgendwann ist mal Schluss. Irgendwann
genau.
Ist das Jahr mal zu Ende.
Okay, wenn ihr Feedback für uns habt, gerne über LinkedIn, über Facebook oder wo immer ihr uns findet oder per E-Mail an analytics@podcast.analytics.de, also andersrum. Und natürlich gerne Bewertung auf iTunes hinterlassen. Die lesen wir dann auch beim nächsten Mal wieder vor. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute.
Das war's für heute. Diesmal aber besonders wichtig, denkt dran, wir wollen eure Fragen haben. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass wir hier nicht mal 2-mal in L und 2-mal in M hier irgendwelche Pakete raushauen könnten. Da wäre ich schon echt sauer. Insofern, macht mal mit.
Okay, dann, ja, würde ich sagen, reicht die ein und bis dann.
Ciao.